So, Leaders of the New School, Folge 4 mit euren Hosts, dem unvergleichlichen Björn Darko auf der einen Seite und in Brandenburg sitze ich, Norman Nielsen. Wir haben ein brandheißes Thema heute für euch. Das hat der Björn ausgegraben. Es geht um Führen in der Krise, in der Pandemie, nach der Pandemie und jetzt kommt die E-Commerce-Krise. Björn, du hast mehr Infos für uns. Erzähl.
Wir schlittern ja seit Corona eigentlich von einer Krise in die andere, ne? Corona-Krise, dann jetzt mit dem Krieg eine Energiekrise, Wirtschaftskrise, Inflation. Man kommt gefühlt gar nicht aus den Seilen raus, sozusagen. Wie geht man damit als Leader um? Mit diesem schlagartigen Pandemiegeschehen, wo auf einmal alle irgendwie zu Hause sein mussten und diese Unsicherheit, alle in Kurzarbeit. Im E-Commerce ist man eher der Gewinner gewesen dieser Krise, weil alle waren zu Hause und haben eingekauft, steuert. Ne? Travel hat eher gelitten. Jetzt ist es andersrum.
Als die Pandemie losging, du hast es gesagt, das waren ja nur ein paar Wochen und dann auf einmal hieß es so, alle in der Reisebranche müssen Leute entlassen, ja. Das war nicht das Ziel, ja, von den allermeisten. Als ich dann auch noch relativ frisch dabei war, dann waren es ja bei manchen Firmen ganze Abteilungen, 20, 30% der Mitarbeiter wurden entlassen. Das war schon so ein kleiner Schlag und ich glaube, die Teams haben dann gemerkt, wie sie mit Zusammenhalt doch weiterkommen. Also sofort, nachdem dann nicht mehr alle Leute an Bord waren, als die Menschen zu Hause saßen, die Mitarbeiter zu Hause saßen, habe ich so eine Art Teamgefühl gemerkt, ja, dass alle so zusammenhalten und versuchen, in der Krise einfach ein bisschen mehr zu leisten, ja, weil man einfach ein bisschen mehr leisten musste, um zu überleben. Das hat so für mich den Beginn der Krise ausgezeichnet, ja, dass die Leute, die da gewesen sind, noch enger zusammengerückt sind und ein richtig großes Teamgefühl entwickelt haben. Und die sind auch alle noch da jetzt. Also bei mir im Team sind alle, die da geblieben sind, die sind jetzt immer noch da, 2 Jahre später. Also das hat schon das Team auch geformt oder die Teams geformt.
Wie hat sich das entwickelt? Kam das eher von den Teams selber oder hast du da proaktiv irgendwie bestimmte Meetings ins Leben gerufen, bestimmte Formate?
Ich glaube, Trust, alle erzählen immer einen von Trust, ja. Trust aufbauen ist nichts, was man als Consultant von außen irgendwie groß aufsetzen kann, sondern dafür, das muss der Manager machen. Also dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter Vertrauen haben in die Entscheidungen, das Management-Team, dass es weitergeht. Das geht nur, indem man auch ehrlich sagt, so dass es schwierig ist, ja. Ich glaube, das, was ich schwierig fand, auch war einmal das Abrupte, was du sagst, ja. Dann ganz schnell nachdenken, wie passe ich meine Management Methode an oder behalte ich den gleichen Stil bei? Ja, also zu sagen, gehe ich jetzt full transparent, sage ich wirklich allen genauso, wie es ist, zeige also, dass man selber betroffen ist. Ja, das ist mein Style und das mache ich eigentlich auch ganz gerne und hat bisher immer gut geklappt, so die letzten 16 Jahre. Sagen, man ist selber auch betroffen. Auch wenn man der Lead ist, ist man selber betroffen. Mit der Transparenz geht man rein und sagt, wir holen für jeden das Maximale raus aus der Situation. Ob das jemand ist, der vielleicht nicht mehr lange dabei sein wird oder eben, wie wir die Leute durch Kurzarbeit gut durchführen und mich selber eingeschlossen natürlich, ja, und alle anderen auch. Und das hat, glaube ich, geholfen. Ganz schnelles Handeln. Also man muss wirklich dann auch mal die Nacht da sitzen und überlegen, oh Gott, die Krankheit ja, aber erstmal voll ausblenden. Und was bedeutet das eher für die eigene kleine Arbeitsfamilie, die man hat, oder größere, je nach Team, was man hat, ja. Wenn man auf einmal 3, 4 Teams betreuen muss und die sind alle unterschiedlich alt, ja, dann ist das schon Arbeit. Aber das ist die Aufgabe eines Teamleads, ne? Das zusammenzuhalten, transparent sagen, was Fakt und Sache ist und dann ganz schnell auch die Ziele ändern. Wir haben ja innerhalb von einer Growth Company, ja, jedes Jahr irgendwie gib 100% extra Umsatz, ja, die letzten X Jahre, auf einfach Überlebensmodus, einfach und dann am Ende Profitabilitätsmodus, ja, also wirklich so ganz große Ziele umstellen in so kurzer Zeit, das habe ich vorher noch nicht überlebt. Da hat man einfach mal ein Big Rock 1 Jahr lang neue Kunden X% zulegen und auf einmal hieß es nur noch, lasst uns das Ding am Laufen halten in den Ländern, wo es geht, ja, und dann Asien ging nicht mehr, China ging nicht mehr und so. Also das war's, glaube ich, transparent, ganz schnell, viel schneller noch als sonst agieren als Teamlead. Und ja, auch die Leute ernst nehmen. Viele hatten wirklich auch Angst, ne, vor Jobverlust und der Krankheit, ja, wo ich sage, das kann man so im Nachhinein, kann man drüber erzählen, ja, aber in dem Moment wusste keiner.
Also ich hatte zum Beispiel damals zu der Zeit in meinem Team jemand, die asthmakrank war, die hat Angst gehabt ins Büro, bevor schon Homeoffice war, hat sie Angst gehabt, zu Hause rauszugehen und die war schon vorher total panisch und isoliert und dann musst du natürlich als Leader, kannst du ja nicht zwingen, ins Büro zu kommen. Und sie hatte natürlich auch ganz andere Sachen im Kopf als jetzt Arbeit. Und damals im Consulting-Business noch, du musst natürlich auch zusehen, dass du für die Kunden ablieferst und so. Und ich weiß noch, dieses Bild, sie war dann immer nach 2 Monaten das erste Mal draußen. Sie hat sich nicht getraut. Sie ist nur wirklich, ihr Ex-Freund kam damals und hat dann für sie Einkauf gemacht. Und sie saß immer in ihrem Raum mit dem kleinen Pflanzbaum dahinter, immer so ein bisschen so dunkel, wie es jetzt so ein bisschen bei mir ist. Und das 2 Monate lang da so gearbeitet. Das war wirklich krass. Und da musst du natürlich, wenn du in 1-zu-1-Situation gehst, da geht es nicht so viel um Arbeit. Da geht es eher darum, die Angst zu nehmen. Da geht es eher darum, darüber zu sprechen, was passiert. Sie war auch noch Italienerin. Und wenn du dich zurückerinnerst, in Italien war es ja richtig krass. Ne? Da ging es ja richtig ab. Genau. Und das heißt, diese Angst mit ihrer eigenen Krankheit, denn das noch dazu, das war unheimlich challenging auch für mich.
Ich hatte hier ein gutes Beispiel. Mein Nachbar, seine Tante ist gestorben an Corona, gleich in den ersten Monaten, einer der ersten überhaupt hier so in der Gegend. Und der ist Profisportler. Ja? Und dann war natürlich klar, hey, das kann viel mehr Leute treffen, als man denkt. Und dann den 10-20% der Leute, die überhaupt nicht mehr rausgegangen sind, Mut zu machen und denen, mit denen im 1-zu-1 ganz andere Sachen zu besprechen. Ja, also der Anteil der persönlichen Gespräche ist nochmal viel höher geworden, obwohl ich eh Fan davon bin. Wir hatten das in einer anderen Folge auch, das One-on-One ist sowieso nicht unbedingt für Projektupdates. Die kriegt man auch woanders. Ich glaube, im One-on-One geht es darum, wie die Leute sich weiterentwickeln, wie entwickeln sie sich in der Krise weiter, wie kann man denen andere Optionen zeigen in der Firma, in Projekten, die man machen kann und so. Das hat da zugenommen und das war auch eine sehr bewusste Entscheidung. Da habe ich gleich in den ersten Wochen gesagt, okay, wir stellen das jetzt ein bisschen um.
Stimmung halten und Ängste nehmen. Ne? Und da fand ich so ganz tolle, sind ja ganz tolle neue Formate auch gekommen. Also wir hatten sowieso das Glück, dass wir schon auf Kanban umgestellt hatten. Das heißt, wir haben uns sowieso jeden Tag gesehen, Projektupdates gegeben, geschaut, was haben wir delivered und so weiter. Aber da kamen auch andere Formate auf, wo die Leute selber gesagt haben, ey, wir sehen uns jetzt nicht mehr. Lass uns doch um 15 Uhr alle zusammentreffen für einen virtuellen Kaffee. Und dann einfach mal über Sachen schnacken, die nichts mit Arbeit zu tun haben. Weil die Leute brauchten ja auch diesen sozialen Aspekt. Sie konnten nicht mehr raus, sie durften nur zum Einkaufen oder zum Arzt raus. Sie konnten nicht mehr zur Arbeit, du hattest dieses ganze Socializing nicht mehr. Und sonst hast du dich halt nur morgens im Stand-up beruflich unterhalten. Also diese Connection, dieses Socializing, wir sind noch ein Team, das war denen ganz, ganz wichtig. Und da kamen die auch selber mit ganz, ganz tollen Formaten und
Kultur ist das, was in der Krise noch entscheidender wird. Weil sonst erzählen immer alle einen von Kultur und erst in der Krise siehst du, dass nur wenn jemand wirklich Spaß an Travel hat, an Fashion, an Electronics, ja, dann und die Expertise mitbringt, dann das sind die Skills, die man in der Krise braucht. Ja. Das letzte Ausarbeiten vom Soziopanel, von irgendeiner Marktforschungsstudie, wie man noch seine Kunden betrachten könnte. Das sind alles gute Beratersachen für nach der Krise. Jetzt geht es, glaube ich, um richtig harte Facts. Wer kann mit wenig Ressourcen das Allermeiste im Wettbewerbsvergleich rausholen? Und wir haben diese Formate dann noch institutionalisiert jetzt, ja. Also wir nutzen das auch nach der Travel-Krise, wo jetzt vielleicht die anderen Probleme haben, haben wir gesagt, okay, wir machen öfter das Meetup, was du gesehen hast von uns, ja, wo wir sagen, wir holen alle rein, dass sich alle treffen können. Das machen wir öfter, dazu haben wir spezielle Speaker, spezielles Essen und so, die Teams auch untereinander einen besseren Austausch haben, haben wir unsere Team Breakfasts weiter gemacht. Wir haben Offsites, wo wir dann nochmal andere jetzt einladen, ja, wo damit die Connection hast, dass wir sagen, hey, die Teams und die Product Owner, ja, so was dein Arbeitsfeld ist, dass wir sagen, Marketing und Product Owner und Tech sind jetzt auf einmal beim Offsite. Ja, früher hatten wir wirklich Zalando-Zeiten, haben wir das Marketing-Team genommen, einzelne Marketing-Channels genommen. Jetzt haben wir es über 3 große Bereiche der Firma, die Leute auf einmal zusammen. Dadurch ist man auf jeden Fall schneller, hat alle an Bord, muss nicht mehr die Wochen danach mit den anderen das nochmal abkaspern. Ja, und kommt viel schneller auf dieses eine Ziel zu, was man hat. Ja, dieser Fokus auf ein Ziel. Früher hatte man 4 große Dinger da pro Abteilung laufen. Jetzt haben wir gesagt, wir machen 1. Das machen wir schnell und richtig. Und das haben wir beibehalten. Das hilft auch jetzt noch Post-Pandemie für uns.
Und das finde ich, super smart, weil ganz oft ist es ja so, dass dann irgendwie Murphy's Law, ne? Man ist in der Krise, dann geht irgendeine KPI runter, dann vollen Fokus darauf, nächste Woche geht eine andere KPI runter, dann vollen Fokus darauf. Und es gibt so viele Dinge, wo man glaubt, dass sie korrelieren mit einer schlechten Performance zum Beispiel, dass man versucht, irgendwie alles gleichzeitig zu machen. Ne? Und ich denke, das ist insbesondere dann, wenn du im Homeoffice arbeitest, diese Unsicherheiten hast und dann noch viel Druck mit vielen Zielen und hier extra noch den Druck erhöhen, weil man glaubt, im Homeoffice arbeiten die Leute weniger oder sind schlechter performant oder was weiß ich, dass man da wirklich den Druck aus dem Kessel nimmt und sich wirklich auf ein Ziel alle zusammen fokussiert, gerade wenn man so verstreut ist. Wir haben ja vorhin auch schon, ich habe jetzt nochmal über dieses Thema Performance und Krise nachgedacht. Du hattest ja gerade erzählt, dass ihr zum Beispiel sehr, sehr stark euch fokussiert habt und ganz viele Themen rausgenommen und auf dies eine fokussiert habt. Ich glaube, was halt auch hilft in so einem cross-funktional oder in einem Team, was aus mehreren besteht, dass man wirklich auch seine Ziele nicht aus dem Auge verliert. Ich hatte es vorhin gesagt, wir haben ja glücklicherweise Kanban, mit dem wir jetzt arbeiten, auch in meiner vorherigen Firma arbeiten. Und das ist natürlich für so ein Home oder so ein Setup, wo Leute verstreut in der Welt oder woanders sind, natürlich total gut geeignet, ne? Weil du hast feste Meetings, du hast feste Strukturen, jeden Morgen kommst du zusammen in den Stand-up, gehst durch das einzelne Backlog oder durch das Kanban durch, einmal die Woche oder zweimal die Woche, je nach Sprintlänge, gehst du durchs Backlog durch und priorisierst die nächsten Aufgaben für den nächsten Sprint, guckst dir alle 2 Wochen an, was haben wir eigentlich erreicht. Also man hält sozusagen die Performance hoch, indem man nie den Blick auf das Wesentliche und auf das, was man eigentlich machen muss, verliert. Und das ist jetzt nochmal umso mehr wichtiger, so genau solche Methoden zu haben in solchen Setups.
Ich habe hier einen alten Bekannten, der macht gerade Collato. Ich habe das letzte Woche auf der OMKB vorgestellt, vor unserer Live-Session. Also für die Zuhörer, ja, da gibt es einen Gutschein. Ich glaube, Leaders of the New School 20 müsst ihr einfach mal sagen. Ich weiß nicht, ob es den gibt, aber sagt einfach, ja, wenn ihr es testen wollt. Collato verbindet eben diese großen Ziele, diese einen Big Rock, den du hast, mit all deinen Teilaufgaben, sodass keiner mehr den Fokus verliert. Weil dann kommt doch mal eine Aufgabe rein und dann merkt man gar nicht, dass manche Aufgaben vielleicht gar nicht skalieren und man lässt sie einfach mal weg. Weil in der Krise geht es ja auch darum, was lasse ich weg? Ja, das ist ja die Schwierigkeit. Man kann immer alles machen, aber das Weglassen ist schwierig. Diskussion für uns. Sprintlänge. Du bist jetzt also hier, hast nur ein großes Ziel und normalerweise dauert dein Sprint 2 Wochen. Würdest du sagen, wenn unter gewissen Momenten, Druckmomenten, ist es vielleicht sogar besser, auf eine Woche Sprints umzustellen oder Sprints hochzudrehen auf 4? Ja, was würdest du sagen?
Ja, das machen ja viele gerade, ne? Die so ein bisschen, so ein Sprint aus Produktmanagement-Sicht ist ja immer dafür da, dass man eine nächste Iteration auf die Straße bringt. Ne? Je länger der Sprint ist, desto größer kann diese Iteration sein oder desto mehr Dinge kannst du gleichzeitig shippen. Wenn du natürlich den Fokus verkleinerst und vielleicht auch in der Krise schneller lenken musst, weil du, keine Ahnung, jetzt in der E-Commerce-Krise gerade ist es ja so, dass die E-Commerce-User preissensitiver sind. Ja? Das heißt, viele E-Commerce-Player müssen sich umstellen und dieses Preisversprechen auch nach draußen bringen. Das heißt, sie brauchen Preisfilter, sie müssen irgendwelche Bannerkampagnen schalten, sie müssen Meta-Titles umstellen und so weiter. Also muss man schneller agieren, um darauf auch antworten zu können. Und da halte ich es total für sinnvoll, dass man auch so einen Sprint vielleicht auf 1 Woche verkürzt, damit man kürzere Abstände hat, aber schnellere Iterationen auf die Straße bringen kann und auch schneller agieren kann.
Ja, und nicht nur, im Produkt macht es total Sinn aus meiner Sicht, ja, in dem Moment. Du hast auch eine bessere Kosten-Awareness. Du kannst also, wenn es richtig kritisch wird, ja, kann man die Kosten detaillierter steuern, wenn man es wöchentlich macht. Du kannst schneller an den Kunden kleine Sachen anpassen, gerade wenn es so Filter sind, wenn es gewisse Landingpages sind, die man anpassen muss, wenn man Kampagnen hoch und runter fahren muss, weil einfach der Customer Acquisition Cost auf einmal zu hoch wird für dich in so einer Krise, ja. Also ich glaube auch, so Sprintlänge variieren in kritischen Momenten ist ein Mittel da, um da glimpflich durchzukommen.
Aus meiner Leadership-Sicht ist es halt, Krise zu führen, durch die Krise zu führen, auch unheimlich ermüdend manchmal, ne? Weil es gibt natürlich gute Tage, es gibt schlechte Tage, aber wenn man jetzt mal so über den gesamten Zeitraum dieser einen Krise in die andere Krise, die wir da stürzen, man ist ja als Leader ja auch in so einer Sandwich-Position. Klar geht's dir irgendwie selber auch nah und klar hast du auch Ängste. Auf der anderen Seite musst du aber immer positiv sein, ne? Du musst ja immer wieder vorausblicken.
Da gab's auch bei der Harvard Business Review so eine Zusammenfassung, was Leadership ausmacht, so auch in problematischen Zeiten. Und da war genau das als eins der Beispiele, dass man Positivity immer noch rüberbringen muss. Ja, also diese Positivität, die und Expertentum und Trust natürlich, ja. Aber die drei zusammen sorgen dafür, dass das Team eben doch zusammenhält und an einen glaubt und so. Was ich sehe, ist, dass nicht nur ich, sondern auch die Mitarbeiter eher abends fertig sind oder müder werden, ja. Dass sie nicht mehr um 19 Uhr müde werden, ja, und dann irgendwie Feierabendbier, sondern dass schon ab 17 Uhr sind manche geistig ausgelaugt, aber schon gut angestrengt und mit ihrem Tag fertig. Das gab es vor der Krise nicht. Also ich glaube, das zehrt bei der Führungskraft ebenso wie beim Mitarbeiter.
Ja, aber ich glaube, da sind zwei Aspekte bei. Das eine ist auch das Remote Setup, ne? Das ist ein ganz großer Schmerz, den ich habe, dass du teilweise mit Leuten zusammen in Meetings sitzt und die nur mit einem halben Arsch zuhören. Und du dann bestimmte Dinge besprichst, bestimmte Dinge planst und nach drei Wochen sagen die, hä, wann haben wir das denn gemacht? Ja, aber du warst doch in dem Meeting dabei. So dieses, ich weiß nicht, ob das Fatigue ist oder ob das irgendwie Konzentrationsschwäche ist, aber ich merke da schon, dass das extremer wird und schlimmer wird, dass Leute in Meetings sitzen, aber eigentlich gar nicht da sind.
Ja, also das Fatigue-Syndrom ist, glaube ich, ein sehr weiter Begriff, aber in die Richtung, damit sich jeder vorstellen kann, glaube ich, geht's tatsächlich. Umso wichtiger die richtigen Tools und immer eine Agenda dabei haben, ja, und immer quasi die Meeting-Notes geben, auch wenn es keinen Spaß macht und ja nicht das Alleragilste ist, wie vielleicht manch einer arbeiten will. Aber sehe ich deutlich, also dieses zu Hause sein, die Zeiten passen sich an. Vielleicht wenn man um 18 Uhr schon irgendwie zum Sport oder so. Ja, der Körper, der hat eben mal ein bisschen runtergefahren während der Krise an manchen Stellen und ist dann um 17 Uhr auch wirklich schon ausgelaugt.
Ich habe jetzt schon angefangen, so eine Meeting Rules Slide als immer als erstes in meinem Meeting mit anzuzeigen, wo dann drin steht, keine distracting tasks nebenbei, keine Mobile Phones, volle Konzentration. Wenn man mit etwas nicht einverstanden ist, sollte man aufstehen und sagen, dass man damit nicht einverstanden ist. Wenn man etwas nicht versteht, sollte man fragen und dass man sozusagen, wenn das Meeting beendet ist, wir alle ein gemeinsames Agreement haben, außer man ist aufgestanden. Und zu guter Letzt, jeder, der in dem Meeting ist, ist Multiplier und es wird erwartet, dass er die Information auch an die Teams weitergibt.
Dann kommst du nämlich aus der Gefangenen-Dilemma-Situation raus, dass du auf einmal 25 Leute in einem Meeting hast, die aber gar nicht wissen, dass sie Multiplier sind, sondern einfach nur so Zuhörer, aber nie irgendwas beitragen und eigentlich gar keiner weiß, wohin die Informationen weitergegeben werden.
Du hast vorhin noch die OMKB angesprochen und ich fand es ganz interessant. Du hast ja einen Vortrag gehalten zu verschiedenen Tools, die in der Krise helfen, das virtuelle Arbeiten auch ein bisschen zu verbessern.
Verbally ist das andere, was haben wir, das wir jetzt schon seitdem es gelauncht wurde, im Einsatz haben, weil es einfach dir eine Agenda direkt in den Kalendereintrag reinpackt, direkt ins Meeting als Assistant, ohne dass du irgendwas installieren musst, reinpackt. Du hast einen Timer, wie lange jeder spricht. Du kannst also wirklich sagen, wie effizient ist das Meeting? Jeder hat nur 2 Minuten. Wenn keiner spricht, erkennt das Tool das, ja. Wenn jemand überzieht, erkennt das Tool das und gibt einen Hinweis. Du musst keine extra Agenda offen haben. Das heißt, auch verschiedene Leute können das Meeting führen. Wenn du jetzt Probleme hast, alle sind nicht mehr im Office, sondern du hast überall Homeoffice und einer ist nicht zugeschaltet, der das Meeting und die Agenda leitet, dann macht's ein anderer, weil es steht direkt im Meeting drin, ja. Also super einfach. Und der Ausblick ist ja auch, Meeting-Effizienz ist ja das neue hippe Ding, ja. Wie kriege ich Meeting-Effizienz besser? Keiner mag Meetings, keiner will unnötig im Meeting sitzen, so wie Elon mal gesagt hat, ja, also wenn ich im Meeting nichts beitragen kann, dann gehe ich einfach. Die meisten gehen ja einfach nicht, ja, und das Tool sagt, hey, nach 10 Mal hast du nicht einmal was gesagt, so musst du überhaupt dabei sein. Und dann kann der Lead ja auch sagen, hey, vielleicht ist das gar nicht die richtige Zusammensetzung in dem Meeting und 1, 2 brauchen gar nicht dabei sein.
empfindest du das schon als normal eigentlich, dass wir uns jetzt in diesen Krisenzeiten bewegen und eigentlich immer so Edge-Cases haben, wo wir immer versuchen müssen, sozusagen nicht die Klippe runterzufallen, sondern mit neuen Sachen um die Ecke zu kommen, fokussierter zu sein? Glaubst du, dass das jetzt das neue Normal ist oder meinst du, dass sich die Zeiten da auch nochmal ändern werden?
Es ist konstante Verbesserung, ja. Ich denke, wir kommen nicht aus dem Modus raus, konstant sich zu verbessern, immer mehr von reinem Umsatzwachstum auf Profitabilität, auf Kostenawareness von allen Mitarbeitern wieder zu gehen, solange das Geld die nächsten Jahre nicht mehr so locker sitzen wird. Und zu Recht auch, ja. Das im Business muss ja funktionieren. Solange wird Krise das neue Normal sein und wir müssen uns täglich verbessern als Lead, als Firma. Ich habe mal ein bisschen länger darüber nachgedacht, noch weit vor der Krise, ob Change Management wirklich der richtige Begriff ist, wenn man Teams besser machen will. Ob man wirklich reingeht und sagt, hey, in 3 Wochen machen wir alles total anders, ja. Und dann gibt's ja schöne Beispiele, dass man eher in kleinen Optimierungsschritten die Mitarbeiter führt und sagt, Kaizen-mäßig, ja, sind wir jede Woche einen Ticken besser. Und ich glaube, genau das sehen wir jetzt auch. Alle reden zwar vor den Krisen, aber im Endeffekt geht es dann, dass Firmen mehr Richtung Profitabilität wieder steuern und nicht nur Ultimate Global Growth, ja, dass die VCs und Private Equities und alle da draußen die Bewertung der Unternehmen umstellen, ja, und man sich da anpasst. Ich glaube, diese Anpassung kommt immer wieder. Es mag Wellen geben, ja, haben wir in den letzten, sagen wir, 22 Jahren gab es immer wieder solche Wellen. Das hier sind ein bisschen größere. Am Endeffekt ist es, sich besser machen, aus Business-Sicht, aus Leader-Sicht, ja, besser mit den Menschen umzugehen, sich auch an den Markt anzupassen, dass auf einmal, obwohl Leute entlassen werden in gewissen Bereichen, ist trotzdem immer noch ein Arbeitnehmermarkt da draußen. Das heißt, gute Kräfte werden händeringend gesucht. Ja, hier kommen bei jedem täglich Anfragen rein, bei euch, bei uns. Das heißt, man muss sich als Firma auch einfach darauf einstellen, was hat man für eine Kultur, ja, wie baut man die aus? Also die Leaderaufgabe ist, glaube ich, einfach breiter geworden heutzutage. Man kann nicht top-down was sagen und dann läuft das 20 Jahre. Ja, das wird nicht mehr funktionieren. Aber das ist auch nicht schlimm. Wir alle wollen jeden Tag ein bisschen besser werden und was lernen. Und ich denke, jetzt kommt es ja auch noch hinzu, dass der Arbeitsmarkt ja immer noch ein Arbeitnehmermarkt ist. Ja, das heißt, ein guter Experte für Display, ein guter Experte für CRM, der wird am Markt auch gesucht.
Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so. Das war so nach der Corona-Krise, war es ja wirklich so, die Leute sind ja mit Kusshand irgendwo anders genommen worden, ne? Sind ja alle abgehauen, reihenweise. Jetzt hat sich das aber wieder so ein bisschen reguliert. Siehst ja, Gorillas musst du Leute gehen lassen, Bitpanda musst du Leute gehen lassen
und so weiter. Genau, ich sehe hier ganz viele, selbst bei Meta und so gehen Leute. Trotzdem sind die Job-Descriptions für Experten mit einem gewissen Profile, also 5 Jahre plus Erfahrung, sind aus meiner Sicht, so was ich jetzt sehe, immer noch da. Ich glaube, so in Summe wahrscheinlich die Masse Juniors, Uprampen von Ländern, Business Development, das wird jetzt nicht gesucht. Wer die Krise überleben will, braucht eben aber auch extreme Experten. Ja? Ohne Expertentum und Profis wird man da jetzt nicht nur 2 Jahre aushalten können.
Also müssen wir unsere Leute zu mehr Experten führen?
Das machen wir ja eh. Also das, ja, darum hatten wir ja in der einen Folge. Ne? Also wir versuchen ja, aus jedem den Experten auch wirklich zu machen. Ja? So, das ist ja die Aufgabe so von einem Leader, dass wir hingehen und sagen, am Ende ist jeder wirklich ein absoluter Experte in einem Spezialgebiet und von dort aus kann er sich dann breiter entwickeln. In der Firma oder auch einer anderen Rolle in der Firma oder ganz am Ende vielleicht sogar irgendwo außerhalb der Firma oder im Firmennetzwerk irgendwo.
Gut, aber dann bleibt zu sagen, Augen zu und durch, oder?
Die Teams zusammenhalten mit kreativen Maßnahmen und mit Trust und Expertise sehen wir uns quasi am anderen Tunnelende.
Alles klar. Dann hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.